Guten Tag, ich bringe Ihnen den Regio-Podcast der Deutschen Post DHL.
Was geht heute um Sport?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so klassische Couch-Potato bin, aber so ein paar Muskeln können ja auch nicht schaden.
Und so ist es eben bei der Arbeit auch, wenn ich zu Weihnachten 200 Pakete habe, kann ich auch nicht mittendrin sagen, boah, keine Lust mehr, ich gehe nach Hause. Du musst halt machen und gut ist.
Tatsächlich wurde ich gebrieft vom Postgeheimnisexperten Thomas Kutsch höchstpersönlich.
Ja, wow, aber es klingt auf jeden Fall mega spannend.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Postcasts, dem Podcast der Deutschen Post und DHL. Wir erzählen euch jeden Monat spannende Geschichten rund um die Post. Heute mit dabei ist mein lieber Kollege Johannes. Hallo Johannes.
Hallo aus Berlin.
Hi, wie geht's dir, Johannes? Frohes neues Jahr.
Ja, vielen Dank, ja dir auch und auch all unseren Hörerinnen und Hörern natürlich, auch wenn es jetzt natürlich nicht sofort nach dem Silvesterfeuerwerk erscheint, unsere Folge, aber ja, mir geht's gut, hab mich jetzt auch durch die ersten Schnee und jetzt so langsam Matschtage hier gut durchgekämpft sozusagen, also alles gut.
Ja, ihr in Berlin seid tapfer mit dem Wetter, habe ich schon gehört, im ganzen Gebiet, ja.
Und in München ist noch alles stabil oder alles weiß?
Nee, gar nichts mehr weiß. Es ist alles Sonnenschein und 10 Grad. Also ich habe schon eher wieder Frühlingsgefühle im Januar, aber nehme ich gerne.
Ja, krass. Ja, ach, apropos neue Gefühle. Hast du dir eigentlich, ist ein Klassiker, was vorgenommen fürs neue Jahr? Vorsätze?
Ich habe mir ganz viel vorgenommen, Johannes. Ganz viel, wie jedes Jahr.
Wir müssen den Podcast um 2 Stunden verlängern, also heute.
Ja, ich fange mal an. Also ich möchte mehr lesen, mindestens 12 Bücher dieses Jahr habe ich mir vorgenommen. Dafür habe ich schon eine App installiert, mehr aber ist auch noch nicht passiert, die das Ganze trackt. Und
jetzt weiß ganz Deutschland Bescheid und wir werden dich daran erinnern, monatlich.
Genau, ich würde es, das war jetzt auch ein bisschen der Druck, den ich selber brauche. Jetzt ist es raus in der Welt und jetzt werde ich es hoffentlich tun. Und ja, sonst habe ich mir nicht ganz so viel vorgenommen, muss ich sagen. Wie sieht es bei dir aus, Johannes?
Ja, eigentlich bin ich jetzt nicht so der Fan von Neujahrsvorsätzen, weil ich denke mal, es ist ja nur ein Datum. Aber irgendwie, also dieses Jahr habe ich jetzt doch auch zu so einem Klassiker gegriffen. Mehr Sport. Also jetzt mehr bestimmten Sport, weil ich spiele ja schon Fußball und ich laufe viel und so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so klassische Couch-Potato bin, aber so ein paar Muskeln können ja auch nicht schaden und jetzt begebe ich mich so an die Geräte und bisher klappt es erstaunlich gut und auch ich sag's, damit ich dranbleibe und dann nicht ab Ende Januar einen großen Umweg ums Fitnessstudio mache sozusagen oder die Mitgliedschaft vergesse. Also deswegen, da kannst du mich auch gerne dran erinnern. Also
machst du dann so, ist der Plan so High Rocks und so diese ganzen wilden Sachen, die jetzt alle machen? So dieses ganz krasse.
Nee, bei mir reicht einfach simpler Muskelaufbau.
Okay, alles klar.
Mal gucken, ich kann mich ja dann fürs nächste Jahr nochmal steigern. Dann mache ich.
Das stimmt, das muss ja Luft nach oben sein.
Dann mache ich alle Apps, Sachen und weiß ich nicht was, genau. Ja.
Ja, aber wenn wir schon beim Thema Sport sind, Johannes, wir haben heute ja 2 Gäste bei uns in der Leitung schon. Die passen perfekt dazu. Es geht heute um Sport, um sportliche Aktivität. Und jetzt gleich in der ersten Folge des neuen Jahres haben wir vergessen zu sagen, dass wir wie immer ein Postgeheimnis dabei haben. Dazu kommen wir aber gleich noch genauer, weil es wird diesen Monat etwas anders ablaufen. Und auch wichtig zu sagen ist, abonniert uns gerne auf allen Kanälen, auf denen man Podcasts hören kann. Schickt uns auch gerne eine E-Mail, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, an postcast@dhl.com. Wir freuen uns über jede Nachricht und beantworten auch jede. So viel Zeit muss sein, auch im neuen Jahr, dass wir das noch gesagt haben.
Genau, immer an die Glocke denken hier, genau.
Immer an die Glocke denken, liken, teilen, alles, wir freuen uns. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit unserer sportlichen Neujahrsfolge und begrüßen erstmal den lieben Marc. Hallo Marc.
Hi in die Runde, freut mich bei euch zu sein.
Wir freuen uns auch.
Ja genau, Marc ist unser Kollege aus Baden-Württemberg. Aus Stuttgart ist er uns heute zugeschaltet. Leichter Südüberhang Dank hier heute in der Podcast-Folge. Aber ja, Marc, aber du bist nicht alleine da.
Ja, das ist richtig. Ich bin nicht der Grund, warum es heute sportlich zugeht. Und zwar ist der Grund meine Kollegin Birgit. Ich habe Birgit kennengelernt. Sie ist Zustellerin in Kirchheim Tech. Und wir machen ja auch regelmäßig so Zustellbegleitungen. Daher haben wir uns ursprünglich kennengelernt. Und Birgit hat ein ganz abgefahrenes Hobby. Und davon wird sie uns jetzt erzählen. Hallo Birgit.
Hallo Marc. Hallo Jasmin. Und hallo Johannes.
Hallo Birgit. Wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns ein bisschen zu sprechen über dein abgefahrenes Hobby. Ein sehr schönes Wortspiel, Marc. Das bringt uns nämlich auch zu deinem Hobby. Birgit, du fährst Fahrrad, aber das ist viel zu klein ausgedrückt. Erzähl mal ganz kurz, was du machst.
Also mittlerweile habe ich mich spezialisiert auf Ultradistanzen, also Radrennen, Radveranstaltungen, die über 1000 Kilometer sind, und habe ich jetzt bisher ans Längste mit 7500 Kilometer hochgearbeitet. Ich denke, arg viel Luft nach oben ist nicht mehr. Also an Veranstaltungen, wenn man nicht gerade Do-it-yourself-Rennen machen möchte.
Das heißt, du fährst auf deinem Fahrrad ungefähr, also bei einem Rennen, oder ist das die richtige Bezeichnung für sowas, diese Ultradistanzen? Sind es dann Rennen?
Meistens sind es Rennen. Jetzt das also in Trans-Am Bike Race waren Rennen. Allerdings gibt es am Ziel keinen Pokal, keine Urkunde. Wenn man Pech hat, begrüßt einen nicht irgendjemand, sondern ist einfach am Ziel und dann Haken drunter und fertig. Und Nordkap Tarifa war das Gleiche. Und in Australien war es mittlerweile ein Ride, also nur eine Veranstaltung ohne wirklichen Renncharakter.
Das heißt, ihr fahrt Fahrrad, diese 7500 Kilometer zum Beispiel, was ja eine enorme Strecke ist. Und dann am Ende passiert nur ein internes Ranking. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ganz genau. Also man ist über eine App in der Öffentlichkeit auch sichtbar. Jeder Fahrer hat einen Tracker dabei, sodass man zu jeder Minute sehen kann, wo wer sich gerade aufhält. Und die Daten werden alle 5 Minuten meistens übermittelt. Und so können wir uns auch untereinander sehen, wer die richtige Strecke gefahren ist und wie weit man vom nächsten entfernt ist und so.
Wow, also Birgit, erstmal, also diese Distanzen sind ja schon erstmal total beeindruckend. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du jetzt auch sozusagen nicht nur normale Rad, also wobei jetzt auch schon, sage ich jetzt mal, eine Tour de France-Etappe mit, weiß ich nicht, 100, 200 Kilometern ja auch schon knackig ist. Aber wieso jetzt dann gleich tausende Kilometer? Und wie bist du überhaupt so zu diesem besonderen Hobby gekommen?
Ja, ich habe relativ spät mit sportlichem Fahrradfahren angefangen, als die Kinder einfach aus dem Haus waren und man dadurch etwas mehr Zeit hatte. Und dann habe ich mir das lang ersehnte Rennrad gekauft und habe dann relativ schnell versucht zu gucken, wie ich so in der Altersklasse so lieg oder überhaupt in der Radfahrliga. Und habe dann mein erstes Rennen in Hamburg gemacht mit 100 Kilometer, was schon also mega cool war. Aber in Hamburg ist es natürlich sehr flach. Da war meine Leistung eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe natürlich schnell gemerkt, bei vielen solchen deutschen Veranstaltungen gibt es kurze, mittlere und lange Strecken, und ich bin definitiv kein Sprinter und vermutlich auch mit 45 schon von Anfang an viel zu alt gewesen, um noch irgendwelche großartigen Leistungen zu bringen, habe aber unglaubliche Ausdauer einfach. Also ich fahre verhältnismäßig langsam, aber sobald ich auf dem Fahrrad sitze, kann ich fahren, ja, Tage, Wochen, Monate, wenn es sein muss. Und dadurch kam es dann, dass ich dann halt längere Strecken gemacht habe, also zum Beispiel London, Edinburgh, London oder Paris, Brest, Paris, die so 1500, 1800 Kilometer haben, allerdings Brevetfahrten sind, also da ist nur der zeitliche Rahmen begrenzt. Und da geht es nur darum, dass man die Strecke, die vorgegeben ist, innerhalb einer bestimmten Zeit schafft, also 100 Stunden oder was auch immer. Und das war dann schon für mich, also gut machbar, ich habe es geschafft, aber der Stresscharakter, dass man eben nur dann gewertet wird, wenn man um die Zeit ins Ziel kommt, war mir doch nicht ganz so angenehm. Und dann kam ich eben zu diesen Ultradistanzen. Da gibt es zwar auch Rennen, die eine Deadline haben, und wenn man nicht zur Finisher Party erscheint, dann ist man auch did not finish sozusagen, also als ob man gar nicht teilgenommen hätte. Und es gibt aber auch einige solcher Veranstaltungen, die ein offenes Ende haben. Also man kann 2 Wochen brauchen, 2 Monate, ein halbes Jahr. das wurde trotzdem gewertet und das gefiel mir recht gut. Wobei ich natürlich, wenn ich mich bei denen angemeldet habe, schon überlegt habe, schaffe ich es überhaupt? Also von den Höhenmetern, von der Landschaft her und so. Und ja, ich wollte natürlich finishen, nicht als Erster logischerweise, aber ich wollte ins Ziel kommen und auch nicht als Letzter. Und das habe ich bisher immer ganz gut geschafft eigentlich.
Wow, also hast du gemerkt, du brauchst die langen Distanzen auf jeden Fall.
Ja.
Und also ich meine, du bist ja, man muss ja sagen, du bist ja hier Zustellerin bei uns bei der Deutschen Post. Auch direkt in Kirchheim Tech oder ja?
Ja, glücklicherweise.
Ah, okay, ja, super. Und das ist natürlich auch nochmal so eine oder eine der Hauptfragen natürlich, wenn man hört, so, okay, du bist unterwegs so, für mit der Post ja auch und auch täglich draußen. Wie kommt es dann, dass du auch noch mal was draufpackst mit dem Rad sozusagen?
Ja, natürlich, sobald man auf dem Rad sitzt, hat man den Kopf frei, kann die Gedanken schweifen lassen. Das ist natürlich eine ganz andere Denkweise, wobei es eines andere ergibt. Weil wenn man jetzt diese Langdistanzrennen macht, da ist normal auch keine Option, dass man einfach mittendrin stehen bleibt und sagt, pff, keine Lust mehr, ich höre auf. Und so ist es eben bei der Arbeit auch. Wenn ich zu Weihnachten 200 Pakete habe, kann ich auch nicht mittendrin sagen, boah, keine Lust mehr, ich gehe nach Hause. Man muss eben einfach mental durchhalten und danach dann sich selber auf die Schulter klopfen. Boah, gut war's, ich habe es geschafft.
Wie motivierst du dich denn, wenn du jetzt so eine Strecke von, weiß ich nicht, mehreren tausend Kilometern vor dir hast? Ich stelle mir das zwischenzeitlich dann schon schwierig vor, auch wenn man da alleine unterwegs ist. Ja, wie schaffst du es, dich da immer wieder zu motivieren und weiterzumachen?
Das Motivieren ist allein schon, wenn man morgens als Erste auf dem Sattel sitzt und losfährt und im Idealfall im Sonnenaufgang. Es gibt natürlich auch Tage, wo man die ganze Nacht durchfahren muss. Da ist die Motivation manchmal etwas geringer. Oder in Australien, wo tagsüber 40 Stundenkilometer Gegenwind war, da musste man in der Nacht fahren, um einfach die Windstille auszunutzen. Aber im Normalfall ist, weil man hat ja, alle sagen immer, oh, da siehst du ja gar nichts. Aber natürlich mal die ganze Zeit zu gucken, links und rechts und auf dem Fahrrad. Ich meine, da ich nicht Erster werden möchte, nehme ich mir auch die Zeit, einfach abzusteigen, wenn ich ein interessantes Tier sehe oder eine interessante Pflanze und fotografiere es einfach. Die Zeiten nehmen sich natürlich die Sieger nicht, aber dafür reicht es allemal noch. Und wenn es ganz schlimm kommt, wenn es jetzt zum Beispiel tagelang regnet oder ich weiß nicht was, dann hilft meistens auch Musik hören oder Hörbuch hören oder sowas in der Art.
Ich wollte noch mal fragen, wie du diese langen Zeiten auf dem Rad für dich überbrückst. Also führst du viele Selbstgespräche oder weil man fühlt sich, man ist ja schon da erstmal alleine mit sich ja auch vor allem und mit den eigenen Fähigkeiten.
Ja, aber ich genieße tatsächlich jetzt, was weiß ich, den Wind zu hören, die Vögel zu hören, Nebengeräusche zu hören, wahrzunehmen. Oder natürlich manchmal fährt man ja auch durch Ortschaften, mit den Leuten zu kommunizieren. Musik, aber freie Musik, also mache ich das Handy am Lenker dran und höre laut, also laut, nicht laut, aber offen Musik. Und das aber eigentlich eher bloß, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich keine Lust mehr habe, dann motiviere ich mich mit der Musik. Oder wenn Spanien beim Nordkap Tarifa, da waren es zum Teil 45 Grad und du musstest durch das Gebirge durchfahren, da kam dann natürlich auch cooler Tränen, da hat alle Musik nichts genutzt. Da muss man halt dann trotzdem durch.
Aber du hast noch nie abgebrochen, sagst du.
Absolut keine Option. Eben wie in der Arbeit auch. Das, du musst halt machen und gut ist.
Bereitest du dich irgendwie speziell vor auf so Ultradistanzenrennen? Also, oder auch irgendwas mit Essen, Ernährung umstellen? Gibt es da irgendwas, was du speziell machst? Oder fährst du los einfach, blöd gesagt?
Den Luxus gönne ich mir, da ich eben kein Profi bin und nicht gewinnen muss. Ich esse ganz normal, im Idealfall, wenn man genug Zeit hat, abends sogar in einem Restaurant. Und ansonsten habe ich zum Glück einen sehr unempfindlichen Magen. Also ich kann alles essen. Wenn man dann zum Beispiel gerade Spanien oder in Australien waren es manchmal 200 Kilometer, wo nichts kam. Kein Haus, kein Laden, kein überhaupt nichts. Man musste also alles mit sich tragen. Dann mussten halt Erdnüsse her oder Sachen, die schnell satt machen, viel Kalorien haben, wenig wiegen, nicht schmelzen bei 30, 40 Grad. Da kann man dann, gönne ich mir sehr unvernünftige Sachen zu essen. Oder in Tankstellen natürlich auch. Man kann nicht tagelang Wasser trinken, dann halt Cola, aber Cola natürlich mit Zucker, kein Leid. Und lauter Unsinn einfach. Oder mein ganz Spezialfall ist, dass ich mir als Seelenpflaster sozusagen alle 100 Kilometer immer, wenn eine Tankstelle oder ein Laden verfügbar ist, ein Eis kaufe. Das hat schon mittlerweile die Runde gemacht. Das ist jetzt das 100-Kilometer-Eis, da habe ich schon viele nachgemacht. In Amerika war es dann schön, da gab es dann manchmal auch noch das 100-Meilen-Eis, wenn man dann am Tag, also mein Schnitt ist normal immer so 160 Kilometer am Tag, aber man kriegt natürlich nicht immer einen Laden her, um sich was zu kaufen.
Ja, also und dann sind das wirklich immer so Etappenrennen, wo du dann selbst auch schauen musst, wo du dann übernachtest. Hast du dann auch manchmal ein eigenes Zelt dabei oder sowas?
Ja, das Zelt habe ich tatsächlich als Backup dabei. Versuche aber natürlich trotzdem lieber in einem Motel oder sowas zu übernachten. Ich habe jetzt das Glück, dass ich in Amerika schon einen anderen Deutschen kennengelernt habe, der zwar komplett anders fährt, aber bei den Rennen, das sind ja immer unsupported races, also jeder muss ganz für sich alleine fahren. Und er fährt auch zu ganz anderen Zeiten als ich und andere Geschwindigkeit, aber die gleiche Tagesdistanz. Und da haben wir uns dann nach einer Weile angewöhnt, dass wir zusammen die Übernachtung buchen, sodass man dann die Kosten spart und der eine schon zum Beispiel einkaufen kann, der zuerst da ist oder überhaupt buchen kann, Zimmercode kriegt und sowas. Das ist ganz praktisch. Hm. Ansonsten das Zelt plus als Backup, wenn wirklich alle Stricke reißen oder wenn es plötzlich mittendrin am helllichten Tag anfängt zu schütten ohne Ende, dass man einen Unterschlupf hat, da ist es dann schon ganz, ganz geschickt.
Würdest du dann sagen, gibt es so schon die Momente, wo du sagst, das war am härtesten?
Nee, tatsächlich war das Nordkap Tarifa schon das härteste. Also aber nicht wegen der Länge, sondern es war einerseits langweiliger als Amerika, weil Europa, also die europäischen Länder kannte ich alle schon, außer Litauen. Und ein Löwenzahn sieht in Polen halt gleich aus wie bei uns. Und Tannenbaum sieht in, ja, keine Ahnung, Frankreich auch aus wie bei uns. Das war ein bisschen langweilig. Auch die Kultur war halt nicht so fremd wie zum Beispiel Amerika. Da war jeden Morgen eigentlich immer der Wow-Effekt. Wenn auch die Rocky Mountains und der Yellowstone Nationalpark und sowas war, das war halt schon, ja, sehenswerter irgendwie. Und die Strecke im Nordkap Tarifa war auch wesentlich schlechter organisiert irgendwie. Also der Veranstalter hatte zwar versprochen, er hätte alle Straßenrouten nachgefahren, aber es ging manchmal über Kinderspielplätze entgegen von Einbahnstraßen, über Schotterwege, obwohl 3 Meter weiter oder 10 Meter weiter ein Radweg gewesen wäre. Es war nicht sonderlich gut gedacht, durchdacht die Strecke einfach.
Was steht denn jetzt als nächstes an? Was sind denn so die nächsten Projekte? Oder hast du dir auch was Spezielles vorgenommen? Wir haben schon über Vorsätze gesprochen.
Ja,
was,
du glaubst es nicht, am 2. März geht's nach Südamerika. Weil wir hatten jetzt überlegt, es gibt kein organisiertes Rennen mehr in der Art, wie wir es mal mit dem offenen Ende. Und dann wollten wir einfach, also wir beiden, weil wir uns echt aufeinander eingespielt haben jetzt, wollten wir erst die Seitenstraße machen, also von Istanbul nach Shanghai oder so. Aber die politische Situation ist einfach gerade so grenzwertig, dass man vermutlich wenig Spaß dran hätte. Also ein Bekannter von uns versuchte da jetzt gerade einen neuen Weltrekord aufzustellen. Der hat an allen Grenzen Schwierigkeiten, also Mongolei, Kirgisien, überall. Und ist dann tatsächlich in Russland 50 Tage ins Gefängnis gekommen. Und das war, fand ich jetzt nicht arg lustig. Er hat zwar tapfer durchgestanden, weil er halt an der grünen Grenze drüber ist, was er halt nicht hätte sollen. Aber seine Visa sind nie anerkannt worden wegen des Fahrrads. Er hätte mit dem Zug drüber fahren können, aber nicht mit dem Fahrrad. Und dann haben wir beschlossen, dass das momentan zumindest keine Option wäre. Obwohl wir beide Asien-Fans sind, also das Essen wäre cool gewesen, die Landschaft wäre cool gewesen. Und dann haben wir jetzt einfach gesagt, was gibt's sonst noch für Kontinente? Und da blieb eben Südamerika übrig. Und da fahren wir jetzt durch Patagonien. Das sind nur 3000 Kilometer, ist aber landschaftlich vermutlich oder streckenmäßig durchaus anspruchsvoll, weil nur die Hälfte überhaupt Straßen sind und der Rest ist geschottert. Ich meine, da unten gibt's eh bloß mehr oder weniger eine Straße, die E7, und die fahren wir einfach nach. Und dann ist das Auch okay.
Wow, das ist ein tolles Ziel für 2026. Mit sowas kann ich nicht punkten hier auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht inspiriert es dich, Johannes, für dein Sportziel. Ich bin jetzt auf jeden Fall ganz inspiriert und tausend Dank, Birgit, für die Einblicke. Und es ist wirklich, ich finde es ganz toll und faszinierend.
Ja, also, ich muss auch sagen, das ist echt toll, dass du da das immer noch nach weiteren Zielen suchst. Also das ist ja schon...
Auf jeden Fall.
Ja, aber ja. So wie du sagst, als eine letzte Sache noch, bist ja schon auch eine kleine Bekanntheit dadurch geworden, sozusagen. wie hast du denn gemerkt, was so dich auch am meisten fasziniert hat, wie du jetzt andere inspirierst?
Ja, mit der Inspiration ist es schwer, weil ich es glaube, Außenstehende definitiv überhaupt nicht vorstellen können, was wir da machen. Das ist für alle unvorstellbar. Jeder antwortet dann, naja, also 80 Kilometer am Tag und dann tut mir aber der Hintern so weh, also am nächsten Tag fahre ich garantiert nicht weiter. Ja. Und deswegen, und die Freiheit zu fühlen, das muss man auch einfach selber machen. Ich glaube, das kann man nicht erklären oder sonst irgendwas.
Ja, wow. Aber es klingt auf jeden Fall mega spannend.
Ja, ganz toll.
Und, das ist echt beeindruckend. Und ja, wir drücken dir die Daumen.
Ja, danke schön.
Ja, und da würde ich sagen, damit wir unserem Podcast-Ablauf treu bleiben, kommt jetzt zum Abschluss unser Postgeheimnis. Und dieses Mal kommt's von Marc.
Ja, sehr gerne. Tatsächlich wurde ich gebrieft vom Postgeheimnisexperten Thomas Kutsch höchstpersönlich. Und meine Frage heute wäre, ist es möglich, Briefe zu lesen, ohne sie überhaupt zu öffnen?
Oh, ja, das klingt, so eine Frage kann nur Thomas stellen, das stimmt.
Ja, korrekt.
ich würde mal sagen, wenn es klingt schon so, irgendwas wird dran sein. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Briefe lesen, ohne sie zu öffnen, ja?
Mhm.
Also das geht ums Können, nicht ums Dürfen.
Stimmt, sehr guter Hinweis.
Ja, und die Frage ist, aber da ist jetzt nicht unser Service von der Briefankündigung in der App gemeint mit, oder?
Nein.
Ich sag mal ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwo in Japan, wo die vielleicht so einen Scanner ranhalten oder sowas. Ich weiß es nicht.
Bestimmt, ja.
Ja, genau. Irgendwie sowas Abgefahrenes, Technisches.
Ja. Ja, gar nicht schlecht. Und zwar hatte Thomas in der FAZ diese kuriose Geschichte gefunden. Die ist aber mittlerweile auch schon wieder 5 Jahre alt. Wie liest man einen jahrhundertealten Brief, ohne ihn zu öffnen? Und zwar hat da ein Forscherteam einen Weg gefunden. Und die ganze Geschichte geht so. Die beginnt im Dezember 1695. Da verstarb Daniel Lepère. Und daraufhin schrieb Jacques Senac aus Lille an Le Pers Cousin in Den Haag, dass, und das gleich zweimal, um eine beglaubigte Kopie des Totenscheins zu bekommen. Die Briefe kamen aber nie an. Und zwar landeten die Briefe in einer schweren Holztruhe zusammen mit über 3000 anderen nie zugestellten Briefen aus der Zeit um 1700. Und die hat der Postmeister Simon de Brienne in Den Haag offenbar lieber aufbewahrt, als in solchen Fällen üblich, die zu vernichten, wenn die nicht ankamen. Und das Museum for Communicati in Den Haag, das hat die Truhe 1926 angekauft. Über 2500 Briefe sind dann zwischenzeitlich geöffnet worden und erzählen eben aus dem Alltag aus dieser Zeit. Und 550 Briefe in etwa wurden aber nicht geöffnet. Und darunter eben auch der anfangs erwähnte Brief von mir. Denn im Laufe der Jahre festigte sich in der Forschung das Bewusstsein dafür, dass eben auch die Siegel auf den Briefen und auch die zur Geheimhaltung so des Inhalts ersonnenen komplizierten Faltungen der Briefbögen schützenswert sind. Und daraufhin hat ein internationales Forscherteam ein Verfahren entwickelt, den gefalteten Brief zu durchleuchten, die Schrift den verschiedenen Papierschichten so zuzuordnen und dann den Brief virtuell zu entfalten. Und jetzt kann man eben auch Briefe durchleuchten, die zusammensetzen, cool, obwohl die hunderte Jahre alt sind, ohne die zu öffnen.
Wow.
Das danke ist dafür, cool. Thomas. Hast du uns wieder aufgeschlaut.
Muss man sich auch erst überlegen.
Das stimmt.
Wieder was gelernt. Wir lernen immer so viel durch die Postgeheimnisse.
Ja, und Thomas weiß das wahrscheinlich einfach so. Der ist ja so ein wandelndes
Der muss sich nur erinnern, wann der Artikel erschienen ist.
Ja, wow. Also da hat er dir ja gleich was Schönes mitgegeben, würde ich sagen. Aber du hast es, muss ich sagen, in bester Thomas-Manier vorgetragen. Also echt, also nicht nur starker Auftritt von Birgit heute hier im Podcast, sondern auch von dir, Marc, muss ich auch sagen.
Ja, von den Besten lernen. Danke, dass ich hier sein konnte.
Ja, dann sind wir schon am Ende für die heutige Ausgabe, oder Jasmin?
Das, genau, richtig. Wir sind am Ende. Wie gesagt, folgt, liked, teilt uns gerne, wenn euch das der Inhalt gefallen hat. Wir freuen uns auf ganz viele Zuschriften auch per E-Mail an podcast@dhl.com. Und damit würden wir sagen, weiterhin einen guten Start in dieses neue Jahr und wir hören uns nächsten Monat.
Vielen Dank euch, bis bald.
Tschüss.
Ciao.